Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Unsere Themen heute Abend: Zeitumstellung, Sommerzeit und Uhrenchaos im Deutschen Kaiserreich. Sport und das Heroische, Heldentum, Körperkult und die Inszenierungen des modernen Leistungssports. Außerdem der globale Islamismus und seine lokalen Netzwerke. Entdeckungen auf der Baustelle von Notre Dame. Und zum Schluss Hochschulen in Afghanistan, Wissenschaft zwischen Krieg und Fortschritt. Die Musik kommt heute vom israelischen Pianisten und Komponisten Nitai Herschkowitz und im Studio ist Carsten Schröder. An diesem Wochenende endet die Sommerzeit. Die Uhren werden eine Stunde zurückgestellt. Mancher findet das gut, andere haben die Zeitumstellung zweimal im Jahr satt. Auf EU-Ebene läuft eine Debatte, die Sommerzeit abzuschaffen. Wie das ausgehen wird, ist offen. Debatten um die Einführung von Einheitszeiten, die für alle gelten, sind älter, als man denkt. Es gab sie schon zur Kaiserzeit im 19. Jahrhundert. Und genau das ist das Forschungsgebiet der Historikerin Caroline Rothauge von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Dr. Rothauge.
Guten Abend, Herr Schröder.
Wie war das denn mit der Uhrzeit zu Kaiserszeiten, Ende des 19. Jahrhunderts? Welche Zeit galt da?
Also es war so, noch kurz um auszuholen, dass um 1800 es eigentlich in jedem Ort nur die lokale Sonnenzeit gab. Also man orientierte sich nach dem jeweils lokalen Stand der Sonne. Im Zuge des Aufkommens des Eisenbahnverkehrs und auch zunehmender Bahnreisen haben sich dann die Eisenbahngesellschaften ein paar Gedanken gemacht. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschland dann verschiedene regionale Einheitszeiten eingerichtet, wenn man so will, lokale Zeitzonen, die auch als Eisenbahnzeiten dann bezeichnet wurden, eben weil sich die Eisenbahn danach richteten bzw. diese Einheitszeiten forciert hatten.
Sie sagen, es wurden verschiedene lokale Zeiten eingerichtet. Wie viele regionale Zeitzonen gab es denn ungefähr?
Also Ende des 19. Jahrhunderts, vor dem sogenannten Zeitgesetz von 1893, waren das in Deutschland 5. Das waren Münchner Zeit, Stuttgarter Zeit, Karlsruher Zeit, Ludwigshafener Zeit und Berliner Zeit. Also für Preußen galt Berliner Zeit, dazu zählte dann auch Sachsen. Also auch in Sachsen galt Berliner Zeit. Hinzurechnen muss man noch, dass es bestimmte Städte gab, die sich an ihre Ortszeiten geklammert haben. Das waren Frankfurt am Main und Leipzig beispielsweise.
Wie unterschiedlich waren denn diese Zeiten? Wie viel früher oder wie viel später waren die voneinander entfernt?
Also das waren mal 6 Minuten, mal im Viertelstundetakt, je nachdem, wohin man jetzt gereist ist. Um vielleicht ein konkretes Beispiel zu geben, für die Strecke Stuttgart-Ulm musste man seine Uhren als Bahnreisender, aber auch als Angestellter der Bahn insgesamt 3-mal umstellen. In Grenzorten war das Ganze noch ausgeprägter. Also wenn sie einmal um den Bodensee rum wollten, mussten sie 5-mal die Zeit umstellen. Was noch hinzukommt erschwerend ist, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, Berliner Zeit galt nur für den sogenannten inneren Dienst der Eisenbahn, also nur für die Angestellten der Bahn und für deren Uhren, für deren Fahrpläne. Der sogenannte äußere Dienst der Eisenbahn in Preußen orientierte sich an den Ortszeiten, also sprich die Bahnhofsuhren und die Uhren auf den Gleisen zeigten Lokalzeit an.
Das heißt, so ein Schaffner hatte 2 Zeiten gleichzeitig?
Genau, der musste nach einem System doppelter Zeitrechnung operieren, wobei man dann auch bedenken muss, dass das für die Leute ja der Normalfall war. Also die kannten es ja nicht anders. Ja, für die war es dann eher komisch, sich umzustellen auf eine weitere Vereinheitlichung. Das haben die als abstrakt, als künstlich empfunden.
So viel zur Eisenbahn, die damals eine große Rolle spielte, aber weit wichtiger ist ja auch die Arbeitswelt. Wie hat man das denn dort in der Arbeitswelt, zum Beispiel in den Werkstätten und Fabriken, geregelt?
Also man findet Anhaltspunkte in sogenannten Arbeitsordnungen, jetzt für Industrieunternehmen gesprochen. Das sind kodifizierte Regeln, nach denen die Arbeit zu vollziehen war für Arbeiter und Arbeiterinnen. Und da stehen dann tatsächlich so Sätze wie: für die Zeit in der Fabrik maßgebend ist die Fabrikuhr. Also dadurch hatten die Arbeiter, Arbeiterinnen erstmal den Referenzpunkt, den Standard, das ist die Fabrikuhr. Andersrum kann man sich dann natürlich auch vorstellen, dass die Taschenuhr sehr bedeutsam geworden ist als Statussymbol, nicht nur für Arbeiter und Arbeiterinnen, sondern vor allen Dingen auch als Kontrollinstrument, um sozusagen gegenzuchecken, was sagt denn die Fabrikuhr und was sagt meine Uhr? Günstig war in dem Fall, dass Taschenuhren zu dem Zeitpunkt Ende des 19. Jahrhunderts auch erschwinglich geworden sind.
Es lief dann aber auch auf eine Einheitszeit hinaus. Wann und wie wurde denn eine Einheitszeit eingeführt?
Die Einheitszeit, um erstmal auf den Punkt zu kommen, wurde gesetzlich eingeführt zum 1. April 1893. Das wurde vom Parlament beschlossen. Es sind aber mehrere Entwicklungen, die dazu geführt haben. Also die Eisenbahn haben wir ja schon angesprochen, die sich auch seit den 1870er Jahren immer wieder für noch eine stärkere Vereinheitlichung der Zeiten in Deutschland ausgesprochen haben. Es gab Prozesse auf globaler Ebene. Man denke an die internationale Meridiankonferenz in Washington 1884, wo Greenwich als Nullmeridian festgelegt worden ist und die sogenannte Zonenzeit damit einhergehend. Und es gab auf europäischer Ebene, zum Beispiel Österreich-Ungarn, die Bahn sind schon Anfang der 1890er Jahre auf mitteleuropäische Zeit umgestiegen. Das war ein unmittelbarer Nachbar des Deutschen Kaiserreichs. Also man hat auch Druck innerhalb des europäischen Rahmens gekriegt, da was zu tun, eine weitere Vereinheitlichung voranzutreiben. Und wer auch immer wieder erwähnt wird in dem Zusammenhang, ist Generalfeldmarschall von Moltke. Der hat 1891 eine Rede gehalten im Reichstag, wo er sich dafür ausgesprochen hat, die Zeiten zu vereinheitlichen aufgrund der Mobilmachung. Also der sah da ein wahnsinniges Problem für die Truppenbeförderung, wenn es eben diese fünf unterschiedlichen Zeitzonen in Deutschland gibt.
Welche Rolle spielte die Zeit damals im Leben der Menschen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall eine andere als heute. Und das ist genau das, was mich daran auch interessiert. Also man findet auch für die 1890er Jahre eben noch zahlreiche Beispiele in den Quellen, dass zum Beispiel die Uhren in Schulen oder in Gerichten immer wieder 10 Minuten vorgestellt wurden, um den Schülern, Schülerinnen oder eben den Parteien, die zu einer Verhandlung kamen, auch zu ermöglichen, rechtzeitig anwesend zu sein. Oder in Orten, die an Bahnhöfen lagen, wurden die Uhren vorgestellt, um den Leuten zu ermöglichen, ihren Zug zu kriegen. Also ein sehr viel flexiblerer Umgang mit Zeit und Zeitangaben, gerade auch an öffentlichen Uhren, als wir den von heute kennen. Und ich habe auch den Eindruck, und das wäre auch eine meiner ersten Thesen, dass eben diese Vereinheitlichung nicht mit dem Gesetz zur Einheitszeit abgeschlossen war im Alltag der Menschen, sondern dass sich das Ganze noch sehr viel komplizierter gestaltet hat und es noch sehr viel länger zu einer parallelen Vielfalt von Zeiten im Deutschen Kaiserreich gegeben hat.
Gab es damals eigentlich auch schon so etwas wie Sommerzeit?
Die Sommerzeit ist während des Ersten Weltkrieges eingeführt worden. Und dieser Beschluss zur Sommerzeit hat im Gegensatz zum Zeitgesetz von 1893 noch nicht mal einen parlamentarischen Beschluss durchlaufen. Die wurde verordnet. Und das ist was, was man sich vielleicht heute noch mal vor Augen führen sollte. Das war ein Kriegsbehelf, eine Kriegsmaßnahme. Man versprach sich davon, Energie einzusparen.
Und wann wurde sie wieder abgeschafft?
Sie wurde dann direkt nach dem Ersten Weltkrieg wieder abgeschafft. Tatsächlich auch mit so einem Impetus, man wollte diese Fremdbestimmung nicht. Sie ist dann aber zum Zweiten Weltkrieg wieder eingeführt worden.
Vielen Dank. Das war die Historikerin Dr. Caroline Rothauge von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Ich danke Ihnen, Herr Schröder.
Unter den Helden von Bern 1954 gab es sogar einen Fußballgott, Toni Turek, der Torwart. Sportler haben in den Augen des Publikums schon immer etwas Heroisches an sich. Das ist heute nicht anders als bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha in diesem Jahr. Der 21-jährige Niklas Kaul überraschend den Zehnkampf gewann, wurde er sofort zu unserem Zehnkampfhelden. Der moderne Spitzensport eignet sich hervorragend, Helden zu erzeugen. In Doha wurden die Sportler geradezu als Heroen inszeniert mit dramatischen Show-Effekten vor dem jeweiligen Finale. Doch die modernen Helden können auch tief fallen, wenn man zum Beispiel an Franz Beckenbauer oder Uli Hoeneß denkt. An der Universität Freiburg fand Ende vergangener Woche eine interdisziplinäre Tagung über Sport und das Heroische statt. Florian Rappaport berichtet.
Im Dachgeschoss des historischen Freiburger Hofs mit Blick auf das Münster und das Martinstor sitzen 15 Wissenschaftler um einen U-förmigen Tisch. Eingeladen hat der Sonderforschungsbereich 948. Dieser beschäftigt sich seit Juli 2012 mit Helden und dem Heroischen. Transdisziplinär ausgerichtet vereint der Sonderforschungsbereich insgesamt 40 Wissenschaftler in 16 Teilprojekten. Historiker, Literatur- und Bildwissenschaftler, Soziologen und Theologen,
Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Doktoranden, Postdocs, die jetzt schon seit 8 Jahren an diesem Thema arbeiten. Also wir sind schon in der zweiten Förderphase, die die DFG dafür ausspricht.
Sagt Andreas Gelz. Er ist Romanist in Freiburg und Leiter des Teilprojekts mit Namen Sport und das Heroische.
Ja, vielen Dank. Das ist eine schöne Anregung.
Vorne am Rednerpult steht Gunter Gebauer. Er ist Sportphilosoph und forscht schon lange zum Thema Sport und Heldentum.
Ja gut, Herr Gebauer ist einer derjenigen, die dieses Thema in Deutschland als einer der ersten überhaupt verfolgen. Also der ist da sozusagen schon eine Art Spiritus Rector dieser Sportforschung in den deutschen Geisteswissenschaften.
Ich habe einen Vortrag mit dem Titel Unterliegen Spitzensportler ethischen Regeln. Bis vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren hat man bei Spitzensportlern nie so genau hingeschaut, ob sie einen ethischen Lebensstil führen. Das hat sich aber ziemlich geändert. Man schaut jetzt genauer hin.
Seien es sexueller Missbrauch und Vergewaltigungsvorwürfe gegen international bekannte Fußballer oder mögliche Schmiergeldzahlungen im Umfeld von Franz Beckenbauer oder Steuerhinterziehung durch Uli Hoeneß.
Da platzt immer wieder etwas Lack ab und dann ist ein großer Fußballer, der sicher einer der besten Fußballer überhaupt war, Franz Beckenbauer, eigentlich seinen Heldenstatus los. Und das ist eine neue Entwicklung.
Früher, sagt Gebauer, war alles einfach. Die Heldengeschichte war schnell erzählt.
Und diese epische Erzählung ist ein Erzähltyp, der sehr alt ist. Wenn man ganz zurückgeht, muss man sagen, Ilias und Odyssee gehören dazu. Das sind bestimmte Erzähltypen, wo die Erzählfiguren relativ holzschnittsartig dargestellt werden. Das heißt, die haben kein Innenleben in dem Sinne, dass sie Zweifel haben, dass sie Angst haben, dass sie Bedenkenträger sind, dass sie vor dem Wettkampf nicht schlafen können und so weiter. Das wird alles nicht erzählt. Er wird nur erzählt, sie gehen in den Wettkampf und sie gewinnen auf eine einmalige Weise. Das ist etwas, was das Publikum sehr, sehr liebt und das kann man auch wunderbar erzählen.
Diese Art der Heldengeschichte fasziniert das Publikum zwar immer noch, doch eine weitere, eine neue Sicht auf Athleten hat sich in den letzten Jahren entwickelt.
Etwas passiert in den letzten Jahrzehnten, was aus den USA zum großen Teil kam. Man begnügt sich nicht mit der Ethik des guten Machens, sondern man fragt nach, ist das auch gut, was sie machen? Ist das auch im moralischen Sinne gut? Sodass man also zu dem Ethischen noch das Moralische als Zuspitzung des Ethischen nimmt. Diese neue Entwicklung im Sport bedeutet für Sportler, dass sie sehr vorsichtig sein müssen mit ihren Aussagen. Sie können also jetzt nicht einfach irgendetwas Hochpolitisches sagen, was auf eine gering entwickelte politische Sensibilität hindeutet. Das löst ja heute mit den Social Media, die ja nun sehr stark moralisierend wirken, einen Shitstorm aus. Und dann hat jemand ganz große Probleme mit seiner Karriere.
Andere Sportler profitieren von diesem neuen moralischen Bewusstsein. Posthum zumindest. Olaf Stieglitz erzählt die Geschichte der schwarzen amerikanischen Tennisspielerin Althea Gibson. Sie gewann als erste Afroamerikanerin Wimbledon im Jahr 1957 und 1958.
Und diese Frau gerät danach komplett in Vergessenheit. Sie ist verarmt und vergessen gestorben. Und jetzt untersuche ich halt in meinem Beitrag hier auf der Konferenz, wie nach ihrem Tod 2003 es eine interessierte Gruppe von Menschen gibt, ehemalige Kolleginnen und Kollegen, Mitglieder, vor allen Dingen kritische Stimmen von US Tennis, ihre Familie, die Williams-Schwestern, versuchen posthum ein Heldennarrativ wieder aufzubauen, diese Frau in Erinnerung zu bringen. Was ich sehr interessant finde, wenn es zu den Strategien kommt, ist zum Beispiel ein Bezug auf ihre Körperlichkeit und ihren Spielstil. Althea Gibson hat in den 50er Jahren das Frauentennis ein Stück weit revolutioniert. Sie war eine Frau, die sehr aggressives, sehr offensives Tennis gespielt hat. Sie hat das Spiel verändert, aggressiver gemacht. Und das wird heute von den interessierten Gruppen als ein Indiz für so eine Kämpfernatur interpretiert, die jetzt aus dieser Sicht heute eben mehr aufzeigt als nur Sportsgeist und Siegeswillen und Ehrgeiz auf dem Platz, sondern eben auch so ein außersportlicher, politischer Kampf gegen Rassismus und Frauenfeindlichkeit.
Sportler als moralische Ikonen. Der American Football-Spieler Colin Kaepernick ist ein solches Beispiel. Bei der amerikanischen Nationalhymne kniete er nieder aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Seitdem nimmt ihn kein Team mehr unter Vertrag. Wie ein Märtyrer, ein moderner moralischer Held des Sports, der nicht mehr Football spielen darf, aber stattdessen für eine große Werbekampagne des Sportartikelherstellers Nike Just Do It gerne gebucht wurde.
Über die Freiburger Tagung Sport und das Heroische berichtete Florian Rappaport. Islam gibt es schon lange, seit knapp 1500 Jahren, als er vom Propheten Mohammed ins Leben gerufen wurde. Der Islamismus dagegen, als fundamentalistischer und politischer Islam, existiert noch nicht so lange, aber er ist es, der in den letzten Jahrzehnten an Einfluss gewonnen hat. Das Kennzeichen islamistischer Gruppen wie den Taliban, Al-Qaida, Boko Haram oder Islamischer Staat ist, dass sie grenzübergreifend agieren und nicht auf ein bestimmtes Land beschränkt sind. Gleichzeitig gibt es verschiedene lokale Varianten. Mit diesem Phänomen des globalen und lokalen Islamismus befasste sich eine Konferenz der Bundeszentrale für politische Bildung in Potsdam. Ingeborg Breuer berichtet.
5 centuries ago.
Wenn Sie vor 5 oder vor 3 Jahrhunderten das Wort Islamismus oder Islamist erwähnt hätten, das existierte nicht. Und nicht nur das Wort, auch die Idee des Islamismus existierte nicht.
Der Islamwissenschaftler Dr. Shadi Hamid von der Brookings Institution in Washington brachte es auf den Punkt. Islamismus gab es nicht immer in der muslimischen Welt. Auszuleuchten, wie diese Ideologie sich entwickelte, insbesondere in ihrer salafistischen Variante, war ein Schwerpunkt der Potsdamer Tagung. Im 18. Jahrhundert nämlich entstand auf der arabischen Halbinsel im heutigen Saudi-Arabien eine Bewegung, die zurück wollte zu Salaf, den Altvorderen, den Gründern des Islam. Dr. Hasim Fuad, Islamwissenschaftler beim Landesamt für Verfassungsschutz in Bremen.
Der Gründer dieser Bewegung, Mohammed ibn Abdul Wahhab, war der Ansicht, dass man wieder das Islamverständnis der ersten 3 Generationen des Islams, der sogenannten Salaf, etablieren müsse. Und dazu gehöre ganz viele Praktiken, die zu dieser Zeit verbreitet waren, wie Heiligenverehrung, Gräberaufsuchung etc., dass man das verbieten müsse, weil das als Götzendienst angesehen wurde.
1798 besetzte Napoleon Ägypten. In der Folgezeit teilten die militärisch überlegenen Franzosen, Engländer und Italiener Nordafrika und Teile des Nahen Ostens unter sich auf. Und auch wenn der Islamwissenschaftler Dr. Mehdi Sajid von der Universität Utrecht darauf hinwies, dass es durchaus Muslime gab, die vom Kolonialsystem profitierten, sah er doch in der Konfrontation mit der westlichen Moderne das traumatisierende Element der islamischen Welt.
Traumatisierend war das im Sinne von der Feststellung, die Muslime verlieren Kriege, verlieren im Handel, verlieren im Sinne auch der intellektuellen Produktion etc. Und die sind nicht unbedingt das, was sie gedacht sie seien, nämlich eine Gemeinschaft, die von Gott gewählt wurde, um die Welt zu reagieren. Es war sehr ernüchternd und die Reaktion darauf war sehr heftig.
Eine Reaktion allerdings, die sich weniger gegen den Kolonialismus erheben, sondern die Essenz der eigenen Identität wiederentdecken wollte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es sogar die Reformbewegung der Salafia, die Impulse aus dem Westen aufnehmen wollte mit dem Ziel, die islamische Welt wieder dominant zu machen.
Man solle vom Westen lernen und sich öffnen für die dortigen Konzepte technischer und politischer und philosophischer und naturwissenschaftlicher Natur, um selbst wieder zu eigener Stärke zurückzufinden und bei Beibehaltung der eigenen Kultur. Diese Strömung hat es nicht geschafft, zur Massenbewegung zu werden.
Später wurden viele Anhänger der Salafia aus ihren Ländern vertrieben. Sie fanden Zuflucht auf der arabischen Halbinsel, wo der Wahhabismus mittlerweile Staatsreligion war. Und dort kam es zu ideologischen Überschneidungen und gegenseitiger Beeinflussung der Glaubensströmungen.
Dadurch ist eine Form von politisiertem Islam entstanden, den wir heute als politischen Salafismus bezeichnen, der eben Elemente einer Politideologie in sich trägt, analog zu Sozialismus, Kommunismus etc., den Islam als Lebenssystem versteht, der alle Bereiche des menschlichen Lebens regelt, vom Privaten bis ins Politische, aber eben unter religiösem und nicht unter säkularem Vorzeichen.
Eine Ideologie, wie Mehdi Sajid erläuterte, die den Homo Juridicus, den Menschen des Rechts, erschuf. Für ihn ist allein von Bedeutung, was haram, also verboten, und was halal, also erlaubt ist.
Und das hat dazu geführt, dass die Scharia wurde zum Hauptmerkmal in der Herangehensweise und Umgang mit der islamischen Geschichte und mit den Entwicklungen der Vergangenheit und der Gegenwart. Alles andere, zum Beispiel der mystische Islam oder die islamische Philosophie, sind jetzt aus der engen Perspektive des legalistischen Diskurses problematisch geworden.
Doch keiner Reformbestrebung des Islam gelang es, Gesellschaften oder gar Staaten in ihrem Sinne zu reformieren. Der Weg in den Dschihad, in den Heiligen Krieg, so der Berliner Islamexperte Dr. Guido Steinberg, sei der radikalste Versuch, die Reformbewegungen seit dem 18. Jahrhundert doch noch zum Erfolg zu bringen.
Eine islamische Reform ist in vielen Fällen nicht erfolgreich. Und das führt dann, zumindest bei einigen Mitgliedern dieser Bewegungen, zu dem Wunsch, Gewalt anzuwenden und die letzte Chance zu nutzen, doch einen islamischen Staat zu begründen. Und das sehen wir im modernen Dschihadismus. Das ist eine Art Endpunkt dieser Reformbewegungen des 18. Jahrhunderts.
Mit der brutalen Kompromisslosigkeit der salafistischen Dschihadisten aber, so hörte man in Potsdam von mehreren Referenten, sei sozusagen ein Scheitelpunkt erreicht, eine Abwendung vom politischen Ziel, einen islamischen Staat zu errichten, in dem allein die Gesetze der Scharia herrschen.
Und das ist aus meiner Sicht eine Tendenz, die solchen ideologischen Bewegungen inhärent ist. Sie werden, zumindest an ihren Rändern, immer radikaler, wenn sie nicht erfolgreich sind, und laufen sich dann irgendwann tot, weil sie so radikal werden, dass ihnen kaum noch jemand folgen mag.
Bricht also, wie auf der Tagung zu hören war, eine Ära des Post-Islamismus an, der Religionsmüdigkeit? Es gäbe, so Mehdi Sajid,
Umfragen in der arabischen Welt, wo festgestellt wurde, Religion ist jetzt für viele junge Menschen nicht mehr so attraktiv und die haben auch inzwischen überhaupt kein Problem damit, sich als nicht religiös zu bezeichnen. Die Erfahrung des IS war sehr ernüchternd für viele Leute, die an diesem dschihadistischen Traum geglaubt haben. Die Faszination ist weg.
Doch man sollte sich keine Illusionen machen. Postislamistische Gesellschaften streben zwar keinen Gottesstaat mehr an, aber autoritäre, wenn nicht absolutistische Herrschaftsgebilde, wie man in Ägypten oder Saudi-Arabien sehen kann. Und der Hass zwischen Islamisten, Säkularen und allen, die irgendwo dazwischen liegen, so Shadi Hamid, werde weitergehen.
I don't think that's going to change anytime soon.
Ich glaube nicht, dass sich das bald ändern wird. Die Menschen werden einander hassen. Die Frage ist nur, wie könnten Menschen im Mittleren Osten dazu kommen, sich friedlich zu hassen? Das ist die fundamentale Herausforderung und die fundamentale Frage.
Ein Beitrag von Ingeborg Breuer. Vor einem guten halben Jahr, in der Nacht vom 15. auf den 16. April, ging die Kathedrale Notre-Dame in Paris in Flammen auf. Das Dach des gotischen Meisterwerkes wurde bei diesem Großbrand zerstört. Am Tag nach dem Brand kündigte der französische Staatspräsident Macron an, die Kathedrale solle bis 2024 in neuem Glanz erstrahlen. Doch wie das geschehen soll und wie lange es wirklich brauchen wird, sind Fragen, die ungeklärt sind. Noch immer sind große Bereiche wegen der Einsturzgefahr nicht zugänglich. Inzwischen haben französische Forscher mit umfangreichen Rekonstruktionsarbeiten begonnen. Dabei sind sie sogar auf historische Fundstücke gestoßen, die vorher nicht bekannt waren. Aus Paris berichtet Susanne Krause.
Ein hoher Zaun aus weißen Metallplatten, blickdicht, umringt Notre-Dame. Vom Park dahinter lässt sich das Ausmaß des Schadens grob erkennen. Das Dach ist weg, die bunten Kirchenfenster wurden abmontiert, das Gewölbe mit Holzverschalungen gestützt, Baukräne überragen die Türme aus hellem Sandstein. Doch die wahre Baustelle sei das Innere, sagt Mylène Bardouin. 3,5 Monate nach dem Brand durfte die Archäologin die Kathedrale betreten, ein absolutes Privileg. Eine Stippvisite in kompletter Schutzkleidung mit Atemmaske und der strikten Auflage, dem Mittelschiffbereich fernzubleiben. Denn weiterhin herrscht Einsturzgefahr.
J'ai pas vraiment de mots, c'était dantesque.
Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie es noch Ende Juli drinnen aussah, wie in Dantes Hölle. Überall lagen verglühte Balken, selbst die Kirchenbänke waren noch nicht weggeräumt. Es roch nach verbranntem Holz, süßlich nach Blei. Da Dach und Glasfenster fehlen, fällt nun das Licht von oben und von den Seiten direkt ins Innere, wo es früher eher dunkel war. Deshalb entdeckt man jetzt urplötzlich Kapitelle, Skulpturen, Malereien, die früher den Blicken entzogen waren.
Die Baustelle von Notre-Dame ist für Dutzende Forscher eine Art Eldorado. Dort haben sie Zugriff auf bislang kaum zugängliches Material. In Unterständen vor der Kathedrale werden Teile des uralten Dachstuhls, Gewölbesteine, Metallstücke eingelagert. Historische Fundstücke für diverse Forschungsprojekte, die derzeit anlaufen. Archäobotaniker wollen mittels dendrochronologischer Untersuchungen der Dachbalken ermitteln, wann und wo das Holz geschlagen wurde und herausfinden, welches Klima vor 800 Jahren, Baubeginn der Pariser Kathedrale, herrschte. Die Arbeitsgruppe Stein nimmt die Gewölbe, beim Brand herabgestürzte Brocken unter die Lupe. Die Steine waren teils ursprünglich verputzt oder bemalt. Ihre Analyse soll mehr Einblick in die Bautechnik des 12. Jahrhunderts geben. Maxime L'Héritier leitet die Arbeitsgruppe Metall. Er hat sich auf Blei spezialisiert. Aus dem besteht nicht nur das Dach von Notre-Dame. Blei steckt auch in den Metallverstrebungen des Bauwerks, sagt der Historiker.
Zum Eisen in den Strukturen mittelalterlicher Bauten, insbesondere der gotischen Kathedralen, gab es in den vergangenen 20 Jahren unzählige Studien. Mit Blei hingegen hat sich noch kaum ein Historiker beschäftigt. So weiß man wenig über Herkunft und Einsatz dieses Materials. Aus den wenigen historischen Quellen geht hervor, dass Blei oft von weit her kam. Aus England, aus dem Elsass, das damals zum Römisch-Deutschen Reich gehörte.
Die Wissenschaftler wollen mittels Isotopenanalyse die spezifische Signatur des in Notre-Dame verwendeten Bleis bestimmen. Das erlaubt zu klären, wo das Metall herstammt. Das wiederum gibt den Historikern mehr Einblick in die damaligen lokalen Machtverhältnisse. Denn Silber und Blei stammen aus denselben Minen. Und die waren im Besitz von Königen oder Kaisern, erklärt Maxime L'Héritier. Doch die Arbeitsgruppe Metall erforscht neben der Vergangenheit auch die Gegenwart. Sie will die vom Brand von Notre-Dame bedingte Bleiverschmutzung aufspüren, klären, wo überall es zu Niederschlag kam und welche Mengen freigesetzt wurden. Das ist Aufgabe der Umweltforscher im Team.
Das Notre-Dame-Projekt ist Anlass, einen Stab Forscher verschiedenster Spezialitäten rund um ein Thema zusammenzubringen. Im Bereich Kulturerbe arbeitete bisher jeder eher alleine vor sich hin. Dank Notre-Dame wird die Forschung nun versammelt.
L'Héritier spricht für seine Arbeitsgruppe Metall, meint aber das gesamte wissenschaftliche Großprojekt. Das ist vorerst auf 5 Jahre angelegt. 2024 sollen alle Erkenntnisse bei einem Kolloquium zusammengetragen werden. Zudem ist eine Online-Datenbank im Aufbau, Sammelstelle für jegliches Wissen zu Notre-Dame. Eine Schatztruhe auch für Handwerker und Denkmalschützer auf der Notre-Dame-Baustelle. Für die Wiederherstellung der Kathedrale ist auch Mylène Pardoin im Einsatz. Genauer gesagt dafür, dass es in Notre-Dame nach den Bauarbeiten genauso klingt wie vor dem Brand. Pardoin ist Klangweltarchäologin, die einzige weltweit.
Es gibt schon ein erstes Akustikmodell vom Inneren von Notre-Dame. Das hat Brian Katz, Akustikforscher an der Sorbonne, 2013 erstellt. Beim aktuellen Projekt arbeiten wir beide zusammen. Sein Akustikmodell dient uns als Referenz. Die ersten Messungen zum akustischen Volumen werden wir vor Baubeginn durchführen und dann erneut nach Fertigstellung jedes größeren Bauabschnitts.
Dank ihrer Daten können Pardoin und ihr Kollege die Auswirkungen der einzelnen Baumaßnahmen auf den Klang ermessen und Empfehlungen geben.
Ziel ist es, die ursprüngliche Akustik von Notre-Dame wiederzufinden, damit die Orgel ihren richtigen Klang entfalten kann. Dasselbe gilt für die Chorgruppen.
Beim wissenschaftlichen Großprojekt sind auch Anthropologen und Soziologen tätig. Der Brand der Pariser Kathedrale sorgte weltweit für Entsetzen, das Thema Wiederaufbau für viel Polemik. Rund um Notre-Dame, bei Anrainern, Souvenirhändlern, Denkmalschützern, Kirchgängern soll erforscht werden, warum genau der Brand so starke Gemütsbewegungen auslöste. Im Visier der Arbeitsgruppe sind auch die Medien, sagt der Anthropologe Cyril Isnard.
Die Kulturerbehistoriker sagen, dass Streits im Bereich Denkmalschutz häufig in der Presse ausgetragen werden. Gerade beim Brand von Notre-Dame ist uns zudem aufgefallen, dass Journalisten auch Gefühle rüberschleusen. Indem sie die Feuerwehr befragten, Priester, Politiker, die an den Brandort eilten. Indem sie weinende Zaungäste filmten. Wir werden also auch Journalisten befragen, denn sie blieben in der Kulturerbeforschung bislang außen vor.
Kurzum, für die Wissenschaft ist die Notre-Dame-Baustelle eine wahre Fundgrube.
Die Baustelle von Notre-Dame, aus Paris berichtete Susanne Krause. Jahrelangen Kriege und Auseinandersetzungen in Afghanistan sind angesichts des neuen Konfliktherdes in Syrien etwas in den Hintergrund des öffentlichen Bewusstseins geraten. Aber die Kämpfe dauern an. Erst am Dienstag sind bei Gefechten in Nordafghanistan 15 Polizisten ums Leben gekommen. Unverändert flüchten viele Menschen aus dem Land, darunter auch junge Menschen und Studenten, die sich in anderen Ländern bessere Bildungs- und Berufsperspektiven erhoffen. Andere junge Leute wiederum bleiben und drängen in die afghanischen Universitäten, doch die Hochschulen müssen mit schwierigen Bedingungen fertig werden und sind hoffnungslos veraltet. Wie kann unter diesen Umständen Wissenschaft und Forschung in Afghanistan funktionieren? Martin Gerner ist in Kabul dieser Frage nachgegangen.
Kabul, Avicenna Privatuniversität. Männer, junge Frauen mit Kopftuch drängen sich an bewaffneten Kontrollposten vorbei. Ein dreistöckiger, büroähnlicher Komplex. Ali Amiri lehrt hier Religionswissenschaften und Philosophie. Seit Jahren gehen ihm Studenten verloren, weil sie nach Deutschland und Europa flüchten.
In diesem Jahr sind rund 50 bis 60 Studenten weg ins Ausland. Mindestens die Hälfte davon nach Europa. Sie haben die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren. Sie kommen aus Familien mit Bildung, die das nötige Geld für eine Fahrt nach Europa haben.
Seit 2015 verliert die private Avicenna-Hochschule so Jahr um Jahr hunderte junger Männer und Frauen.
Auf den Lehrplänen stehen nur alte Inhalte. Kulturell ist das langweilig für die junge Generation. Wenn sie weg wollen, dann weil sie eine echte Herausforderung suchen.
Amiri redet von einer Magie, die von Europa ausgehe und davon, dass die Jugend in Afghanistan Werte und Traditionen der Älteren oft nicht mehr akzeptiere. Die Waffen am Eingang der Uni sind Zeichen fehlender Sicherheit. Damit einhergeht Afghanistans wirtschaftliche Krise, Rekordarbeitslosigkeit, verstärkt durch eine der weltweit höchsten Geburtenraten. So viele Jugendliche wie noch nie zuvor machen Jahr um Jahr ihr Abitur. Niamatullah Ibrahimi forscht über die afghanische Hochschullandschaft.
Zum ersten Mal in der afghanischen Geschichte explodiert der primäre Bildungssektor. Das heißt, die Universitäten geraten unter Druck, weil immer mehr Abiturienten sich für ein Studium bewerben. Zugleich dehnen sich private Hochschulen rapide aus. Der Staat kann die Nachfrage nicht befriedigen. Deshalb appelliert man an private Hochschulen.
Zurzeit studieren ca. 350.000 Studenten an Afghanistans rund 130 staatlichen und privaten Hochschulen. 40% mehr als vor 4 Jahren noch. Das klingt nach viel, wären da nicht all die grundlegenden Probleme, so Yahya Wardak.
Qualitativ, die Lehre ist sehr, sehr schlecht. Das heißt, wie vor 100 Jahren, der Unterricht findet so statt, dass ein Dozent kommt und erzählt oder diktiert sogar seine Lehrinhalte und die Studenten schreiben das mit, 30, 40 Seiten pro Semester und dieses auswendig und so wird auch an vielen naturwissenschaftlichen Fakultäten gelernt. Keine aktualisierten Lehrbücher sind keine funktionierenden Labore. Und am Bett des Patienten lernt auch der Medizinstudent nicht. Und wenn er fertig ist, der nennt sich Doktor, aber kaum noch ein Patient untersucht. Er kann die praktische Arbeit eines Arztes nicht.
Wardak pendelt seit vielen Jahren zwischen Afghanistan und Deutschland. Er hat seine Ausbildung hier gemacht. Seit 2009 berät er das afghanische Bildungsministerium.
Ich habe gesehen, dass Medizinstudenten sind deswegen schlecht, weil sie keine oder kaum Bücher haben. Ich habe mich darauf konzentriert, zusammen mit afghanischen Dozenten ein Konzept entwickeln, dass die afghanischen Dozenten ihre Lehrmaterialien updaten. Und wir drucken, publizieren das mit Hilfe, mit Geld aus Deutschland und dann verteilen wir landesweit. Das ist so ein Pilotprojekt. Ohne diese praktische Arbeit im Labor kann man auch nicht vieles aus dem Buch lernen.
Seine Kritik am afghanischen Hochschulwesen ist fundamental. Ob er damit in Kabul ankommt, eine andere Frage.
Die Afghanen planen nicht im Voraus. Die afghanischen Minister oder die Politiker können nicht vorausschauend denken und planen. Da fehlt auch an diese Wille und auch Mittel, weil man hätte wirklich auch das sehen müssen, dass es von Jahr zu Jahr viele Abiturienten kommen. Man hätte auch viele neue Universitäten, auch staatliche Universitäten gründen können oder die bisherigen Universitäten zu erweitern. Das hat man aber nicht gemacht.
Die Intervention des Westens 2001 in Afghanistan betrifft auch die Hochschulen. Rasche Modernisierung steht immer wieder auf dem Wunschzettel, aber mehr als ein Vorhaben scheitert, weil sich beide Seiten nicht einig sind.
Schuld an der Situation sind sowohl die Afghanen selbst, aber auch die internationale Gemeinschaft. Die Helfer, die gekommen sind und nicht da angefangen haben, wo die Afghanen sind, sondern viele haben ihre eigenen Vorstellungen. Zum Beispiel, da waren Amerikaner, die Millionen Gelder vor 10 Jahren für ein E-Learning-Projekt ausgegeben haben, weil sie das toll fanden. Aber in Afghanistan, wir hatten kein Strom, die Universitäten, kein Computer, kein Internet. Ich im Ministerium hatte mindestens 1 bis 2 Tage im Ministerium zu der Zeit kein Strom. Natürlich, diese E-Learning-Ideen oder Projekte sind aktuell, aber für Afghanistan, die Afghanen bräuchten zum Beispiel einfache Lehrbücher in deren Sprache. Aber nein, die Amerikaner wollten E-Learning machen.
Immer wieder werden westliche Blaupausen so über die Gegebenheiten in Afghanistan gestülpt. Das Ergebnis sind Missverständnisse, vergeudete Millionen, versandete Pläne. Hochschulcurricula zusammenzuführen bleibt Sisyphos-Arbeit.
Schleppen ist es besser geworden. In Afghanistan haben wir jetzt fast in jeden afghanischen Provinz eine Universität. In manchen Provinzen sind mehrere Universitäten. Es sind über 130 private Universitäten in den letzten Jahren entstanden und die Qualität sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt private Universitäten, die besser sind als staatliche, aber sehr viele private Universitäten, die sehr, sehr schlecht sind und einfach die Diplome drucken und aushändigen.
Nach bald 40 Jahren Krieg am Hindukusch haben mehrere Generationen an Lehrern und Dozenten das Land verlassen. Die Folge: Dozenten mit Bachelor- und Masterabschluss müssen erst neu ausgebildet werden.
There is no publicly available data.
Es gibt keine öffentlichen Zahlen, aber an der staatlichen Uni in Kabul hat über die Hälfte der Dozenten nur einen Bachelor. An den neuen privaten Unis sollte jeder Dozent mindestens einen Master haben. Aber ob das wirklich eingehalten wird, ist fraglich.
Ein staatliches Gremium soll die privaten Hochschulen kontrollieren. Tatsächlich funktioniert das nicht. Ethnische Rivalität, Vorurteile und verbreitete Korruption sorgen dafür, dass ein Teil der privaten Hochschulen Orte für politische Kämpfe geworden sind. Ihre Mäzene nützen die fehlende Hochschulaufsicht gnadenlos aus.
Diese Machthaber nutzen private Universitäten, um ihre Patronagenetzwerke zu erweitern. Sie eröffnen eine Uni, um ihre eigene politische oder religiöse Ideologie weiter zu verpflanzen. Das ist natürlich nicht gesund für das System, vor allem weil es kein kritisches Denken fördert. Andere Privathochschulen dienen in erster Linie als kommerzielle Geschäftsmodelle. Businessleute und Investoren wollen damit schnellen Profit machen, schon nach 6 Monaten oder einem Jahr.
Auch ehemalige Taliban haben so private Hochschulen im Land gegründet. Sie bekommen sogar regen Zulauf.
Die ehemaligen Taliban Mullah Mutawakil, Ex-Außenminister der Taliban, und Mullah Saif, Ex-Botschafter der Taliban in Pakistan, haben die Salam-Universität mitgegründet. Das Neue ist, es sind dort auch eine Reihe von Frauen zugelassen, aber unter eigenen Regeln. Frauen tragen dort die Burka. Es gibt keinen Kontakt zwischen Mann und Frau. Keinen Kontakt zwischen Frauen und Dozenten. Männer und Frauen studieren zu verschiedenen Tageszeiten, damit sie nicht in Berührung kommen. Besorgt bin ich auch über Tendenzen der Radikalisierung in derlei Hochschulen.
Immerhin, landesweit besuchen mehr Frauen als je zuvor eine Hochschule.
An vielen afghanischen Universitäten von Jahr zu Jahr mehr und mehr Mädchen kommen und zu sehen sind, vor allem an der Uni Kabul, in Herat, in Mazar-i-Sharif, gesehen, dass 30-40% an Fakultäten Mädchen sind. Das ist sehr erfreulich, aber andere Universitäten, an denen ich von 50-60 Studenten in einer Klasse 2-3 Mädchen gesehen, zum Beispiel die Uni Nangarhar, oder es gibt auch Fakultäten, wo keine einzige Mädchen studiert.
Das Stadt-Land-Gefälle benachteiligt Studentinnen. Beispiel: Uni-Wohnheime für Frauen, für Familien vom Land ein Problem für ihre Töchter. Wachpersonal oder junge Studenten könnten den Mädchen auflauern, ein Sicherheitsproblem. Auch warten auf Frauen weniger Berufschancen, als all die Werbung auf Kabuls Straßen suggeriert.
Als Krankenschwester, als Hebamme und als Ärztinnen, die sind sehr gefragt, weil Afghanistan aufgrund des Krieges so kaum diese weibliche medizinisches Personal ausgebildet hat. Da ist der Bedarf sehr groß, aber in anderen Bereichen nicht so sehr. Ich kenne viele junge Studentinnen und Studentinnen, die ohne Job sind und ohne Einkommen. Das erzeugt wieder Armut, weil die Eltern haben auch in Zukunft in Bildung der Kinder sehr viel investiert und haben gehofft und erwartet, dass der Sohn oder die Tochter mal einen Job hat und Geld nach Hause bringt. Aber das passiert in vielen Fällen nicht.
Bedeuten Studium und Hochschule in Afghanistan also Desillusionierung und Rückschritt, wohin man blickt? Nirmatullah Ibrahimi.
In comparison to 2001 and 2,
im Vergleich zu 2001, 2002 hat Afghanistan eine viel stärkere Bildungsschicht. Und eine, die sich ausweitet. Wir erleben die Geburt einer neuen breiten Bildungsschicht. Dazu studieren rund 5000 Stipendiaten in Indien, weitere 15.000 in Pakistan, Iran und anderen Ländern.
Nach Ansicht von Ibrahimi hat die ausländische Intervention das Land gesellschaftlich kurzfristig positiv, langfristig dagegen eher negativ beeinflusst. Gerade im Bereich der neuen Bildungselite.
Die Mittelklasse, die wir jetzt haben, hängt vor allem vom Geld der ausländischen Präsenz ab. Ihre Aufträge und Einkommen sind allein davon abhängig. Zugleich hat der Westen nicht wirklich in afghanische Firmen von nationalem Ausmaß und große Infrastrukturprojekte investiert. Landwirtschaft und Industrie hat man links liegen gelassen. Jetzt haben wir eine wirtschaftliche Blase, als Ergebnis der militärischen Präsenz und ihrer Ausgaben. Trotz des Abzugs des westlichen Militärs bleiben die Abhängigkeiten von westlicher Hilfe. Darauf ist das ganze Staatswesen aufgebaut. Darauf vertraut man unverändert. Aber kann das gut gehen?
You continue to rely on international funding for your own security forces for how many years? I don't know.
Afghanistan ist durch die Intervention von 2001 zu einem Standort oft wilden Kapitalismus geworden. Im Hochschulbereich jagt deshalb ein Teil der Dozenten Geld nach, statt für Studenten da zu sein.
Gesehen, dass sehr viele Dozenten kaum Zeit verbringen an den Universitäten, Zeit mit den Studenten, das ist ein anderes Problem. Der Arzt arbeitet im Privatkrankenhaus oder viele Dozenten müssen anwesend sein an staatlichen Universitäten, aber die sind schon morgen früh, ein, zwei Stunden unterrichten die an Privatuniversitäten, weil sie auch natürlich dort viel Geld bekommen. Das ist irgendwie auch eine Korruption, weil die Geld bekommen und müssen die mindestens 8 Stunden ja an der Uni sein. Aber die sind vielleicht mal 1-2 Stunden, wo sie direkt zum Unterricht kommen und dann gehen die wieder.
Was macht Hoffnung bei all dem? Die Hochschulpartnerschaften, wie sie ein halbes Dutzend deutscher Hochschulen seit Jahrzehnten pflegen, etwa die Uni Bochum, die viele afghanische Masterstudenten und Doktoranden ausgebildet hat?
Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Und man hat, glaube ich, so circa 100 afghanische Dozenten hier in Bochum ausgebildet. Und einige deutsche Universitäten haben sich da engagiert. Aber eben, das ist so wie diese bekannte Tropfen auf heißen Stein. Afghanistan oder die afghanische Hochschulen haben so viele Probleme, so viele Herausforderungen, dass die afghanischen Universitäten auf internationale Standard gekommen sind. Keine afghanische Universität hat internationale Standards.
Zwischen Krieg und Forschung, Wissenschaft in Afghanistan. Das war ein Beitrag von Martin Gerner. Viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts und mit Karl Lippegaus. Die Musik kam heute von Nitai Herschkowitz und im Studio war Carsten Schröder. Musik